Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace, Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Ich freue mich sehr, dass du mir heute wieder zuhörst. Und heute geht es um ein Thema, was ich persönlich sehr gut kenne und was mich sehr viele Jahre auch sehr belastet hat, beziehungsweise eigentlich sogar das Thema war, was mich auch immer wieder angetrieben hat, mit der Entwicklung weiter voranzugehen, weil der Leidensdruck einfach so hoch war. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich für mich da den Weg rausgefunden habe. Und zwar geht es um das Thema emotionales Essen und auch Essanfälle. Ein großes Schamthema auch, jedenfalls für mich. Und ich bin so erleichtert, dass ich da fast zu 100% jetzt meinen Frieden mitgefunden habe und habe deswegen heute eine Expertin eingeladen, die auf dieses Thema spezialisiert ist. Ich habe sie entdeckt über ein Reel bei Instagram und dachte, yes, also das passt ja perfekt in den Podcast. Und deswegen habe ich sie heute eingeladen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und ich hoffe, dass du ein bisschen was für dich mitnehmen kannst, gerade wenn du selber von dem Thema betroffen bist. Genau, also heute geht es um das Thema emotionales Essen und ich sitze hier in einem Zoom-Raum mit einer Strahlefrau. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Die liebe Jule ist heute zu Gast und wir sprechen über das Thema emotionales Essen und natürlich auch über das innere Kind, klar, und über Selbstliebe. Herzlich willkommen, liebe Jule.
Hallo, danke dir erstmal für die Einladung. Ich strahle, weil ich so glücklich bin, jetzt über dieses Thema sprechen zu können. Ich habe mir schon richtig lange immer so in den Kopf gesetzt, ich möchte gerne mehr Leute erreichen. Ich möchte irgendwie die Möglichkeit haben, richtig viele Menschen zu erreichen, weil ich eben das Thema emotionales Essen von mir auch früher kannte, es rausgeschafft habe und seitdem einfach so viel glücklicher bin, eine so viel größere Lebensfreude habe und einfach schon Frauen auch da begleiten durfte. Es ist so, dass ich ja einfach total glücklich bin, jetzt hier zu sein. Ich freue mich auf unser Gespräch, auf deine Fragen und ja, freue mich einfach mit dieser Folge Mehrwert mitzugeben, Frauen zu inspirieren, dass es einen Weg raus gibt, weil ich weiß, dass es manchmal wie ein hoffnungsloser Fall wirken kann, dass man einfach nicht eine Lösung findet. Genau, deswegen vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die nächsten Minuten.
Ja, richtig cool. Ja, du hast auf jeden Fall schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ich bin wirklich dankbar, dass du dir jetzt auch die Zeit nimmst und glaube, du hast da auch wirklich eine gute Expertise von dem, was ich jetzt so gesehen habe. Und es ist so ein wichtiges Thema, über das auch, glaube ich, zu wenig gesprochen wird. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, gerade so in unserer Kultur, in unserer deutschen Kultur, wird dieses ganze Thema Essen und auch Essverhalten eigentlich fast immer ja auch mit Kontrolle und Disziplin in Zusammenhang gebracht, ne? Und ich komme selber aus einer wirklich langjährigen Historie mit Ab- und Zunahmen. Ich habe phasenweise jedes Jahr 10 Kilo abgenommen und wieder zugenommen. Und das war ein sehr, sehr hoher Leidensdruck schon als Teenager. Und mit unheimlich viel Scham eben auch behaftet. Und ich habe wirklich immer gedacht, und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht, die auch ein Thema damit haben. Ich habe wirklich immer gedacht, ja, es liegt ja an mir. Ich bin halt einfach zu undiszipliniert, ne? Würde ich das im Griff haben, dass ich Kalorien wirklich zählen kann? Würde ich mehr Sport machen? Hätte ich mich besser unter Kontrolle, dann würde mir das nicht passieren. Und dementsprechend habe ich auch immer auf dem Weg versucht, natürlich einen Weg zu finden oder das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und mit jedem Mal wurde es schlimmer. Und ich habe ja gerade schon so angeteasert, dass es für mich auch ein großer Motor war, dass ich immer dachte, okay, vielleicht gibt es auch eine andere Lösung und habe auch ganz viel probiert. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich für mich den Durchbruch gefunden habe. Und ich habe so im Gefühl, dass wir da einen ähnlichen Ansatz haben oder eine ähnliche Überzeugung, worum es eigentlich wirklich geht. Magst du mal ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, also ich glaube auch, weil ich ja auch besonders mit innerer Kindarbeit arbeite, gerade dass du gesagt hast, wir glauben einfach gerade in unserer deutschen Kultur, dass Disziplin und Kontrolle wichtig sind. Das ist so etwas, was mich wirklich antreibt, was mich teilweise auch wütend macht, was die Diätgesellschaft, was Werbung macht, was heutzutage in Apotheke und Supermarkt gibt, was scheinbar irgendwelche Pillen sind, die dich zum Abnehmen bringen, also die dich einfach aber fort von der eigenen Verbindung bringen und fort von der eigenen, von dem eigentlichen Problem. Und das Problem oder die Herausforderung, die Wurzel des Ganzen liegt eben besonders in vergangenen Erfahrungen, sei es in der Kindheit, in der Jugend. Meistens hat es damit begonnen, dass man eben da begonnen hat, so sich nicht richtig wohlzufühlen oder aber auch Kommentare von außen bekommen hat. Vielleicht mal in so einer Entwicklungsphase ein bisschen mehr Gewicht hatte und die Eltern dann eben einem viel gesagt haben. Sei es über das Gewicht, über das Essen, aber auch vor allem eben innere Kindarbeit im Sinne von, dass uns vielleicht gesagt wurde, reiß dich mal zusammen, das ist doch jetzt nicht schlimm, du solltest mal nicht weinen, es ist ja nur eine kleine Verletzung oder irgendwie, du bist doch schon groß, du kannst es jetzt alleine schaffen. Also, dass man einfach immer wieder runtergedrückt wurde, zur Seite gestellt wurde mit den eigenen Bedürfnissen. Und das kann in jedem Alter irgendwie auch passiert sein, dass man eben da gelernt hat, okay, das, was ich fühle, ist irgendwie gerade gar nicht richtig. Ich muss mich zur Seite nehmen. Es kann aber auch sein, dass irgendwas in der Kindheit gewesen ist, dass man denkt, ich musste die Verantwortung für Erwachsene übernehmen, dass vielleicht die Erwachsenen gar nicht mich so tragen konnten. Also hier reden wir wirklich um Erfahrungen, die eigentlich gar nichts mit dem Essen zu tun haben. Also mein Ansatz ist wirklich, dass man versteht, dass das Essen ein Symptom ist für eine ganz andere Ursache. Und ich weiß jetzt, dass du natürlich auch mit der inneren Kindarbeit aktiv bist, vielleicht mit ganz anderen Symptomen, aber trotzdem, dass wir immer wieder an die Wurzel gelangen, dass es eben da die Ursache hat und dass es eben nichts mit Disziplin und Kontrolle zu tun hat, dass Disziplin und Kontrolle dich nur noch mehr fortbringen von den eigenen Bedürfnissen, von den eigenen Gedanken und Gefühlen und dass du dadurch noch mehr die Verbindung verlierst. Und deswegen, ich biete dir heute auch eine Begleitung an, ein Coaching, das heißt du mit dir, weil du mit dir und dem inneren Kind arbeiten darfst, damit das Essen eben aufgelöst wird, also die Essanfälle. Genau, deswegen, ja, kann ich mir vorstellen, dass wir da ähnliche Ansätze haben, dass man eben in die Kindheit zurückschaut und nicht nur auf das Heute schaut und auf das heutige Problem und sich da so einen Druck machen muss, sondern es kann auch ganz leicht sein. Genau.
Ja, also definitiv haben wir da einen ähnlichen Ansatz. Ich spreche tatsächlich, ich habe halt so meine eigene Wording-Welt, aber ich glaube, es sind im Grunde dieselben Themen. Für mich ist das Thema Essen eigentlich eine der gängigen Schutzstrategien. Ne? Wir haben ja Schutzstrategien, das kennst du ja wahrscheinlich auch und vielleicht arbeitest du mit dem Begriff auch. Ne? Der eine stürzt sich irgendwie in die Arbeit, der andere macht vielleicht auch völlig verbissen Sport, wieder jemand friert einfach komplett ein und Essen ist aber eben auch eine dieser Schutzstrategien, genauso wie Alkohol oder Rauchen oder Shoppen. Ne? Es gibt eben alle möglichen Dinge, die wir tun, um irgendwie Gefühle zu kompensieren, mit denen wir nicht klarkommen, um alte Themen nicht zu fühlen, die immer wieder getriggert werden. Das ist so ein bisschen ja auch so mein Ansatz. Und Essen ist eben eines dieser Themen, das wir ja jetzt in den Fokus nehmen. Und wir sind jetzt schon sehr tief reingegangen, so wo auch die Zusammenhänge sind. Bevor wir das vertiefen, würde ich gerne noch einen Punkt rausgreifen, den du auch gerade genannt hast, den ich super wichtig finde, und zwar dieses Thema auch Bewertung vom Körper. Denn das ist so ein Thema, was, glaube ich, auch total unterschätzt wird, wie viel das eigentlich wirkt. Und damit meine ich gar nicht nur dieses Abwertende, ne, wenn zum Beispiel Eltern sagen, oh, du hast aber ganz schön zugelegt, ne? Oder wenn so Sprüche kommen, die das Zunehmen kommentieren oder generell den Körper kommentieren, ist ja was, was leider völlig normal ist in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, den wenigsten ist bewusst, wie viel Einfluss das eigentlich nimmt. Sondern eben auch auf der anderen Seite das positive Hervorheben von Körper. Also für mich zum Beispiel, jetzt so als Gegenbeispiel, für mich war extrem prägend, dass ich immer Komplimente bekommen habe, wenn ich abgenommen habe. Es hat keiner was gesagt, wenn ich zugenommen habe. Ich habe aber mir meinen Teil dazu gedacht, weil ich wusste, die Leute achten drauf, sie kommentieren es. Also natürlich sehen sie es auch, wenn ich zunehme und habe immer wieder abgenommen, um wieder diese Kommentare zu bekommen. Boah, toll, du hast aber abgenommen, du bist aber diszipliniert, boah, du bist so schlank geworden. Was hast du da vielleicht auch für Erfahrungen in der Arbeit mit deinen Frauen, wie dieses Bewertungsthema damit reinspielt?
Ja, also es hat häufig etwas auch mit Großeltern zu tun. Also das merke ich immer wieder in meiner Arbeit, dass da Großeltern mal gesagt haben, ach, jetzt musst du aber auch wirklich aufpassen. Bei uns gibt's keine Schokolade für dich. Bei uns gibt's dann die Gurke, die ich dir schneide und vielleicht dein Geschwisterkind darf dann die Schokolade essen. Also es ist auch schnell mit dem Essen dann wieder in Kontakt gekommen. Oder aber auch andersrum, dass man eben dann zum Beispiel die Kommentare bekommt, ach, hier, also die Großeltern eben, die Generation war immer noch so, ja, das Übergewicht oder das Mehrgewicht auch etwas von Wohlstand und Zufriedenheit eben auch aussagt. Und dass es dann auch manchmal vorkommt, dass dann eine andere Oma, also zwei Großelternpaare, dann eben das andere Großelternpaar gesagt hat, bei uns gibt es ganz viel, weil wir möchten, dass du einen starken Körper hast und dass das dann aber immer wieder ja mit dem Essen in Verbindung ge gebracht wird. Dass es aber auch andere Situationen gab. Etwas, was sehr prägend für mich war, ist, dass ich von einer Frau mitbekommen habe, auch, dass wirklich regelmäßig gewogen wurde, um das in Kontrolle zu behalten, weil einfach die Eltern, also meistens ist ja auch da ein Problem, ja, oder die Ursache liegt eben in der Kindheit der Eltern, also dass die Eltern das dann eben mitgegeben haben, dass sie Angst haben, dass das Kind dann ja zu Übergewicht neigen könnte. Also dass da auch immer wieder das Thema Gewicht präsent war, wie andere vielleicht über Spiele sprechen oder über was man anziehen kann. In der Schule zum Beispiel wird eben sehr viel über Gewicht gesprochen. Und das kann positiv, aber auch negativ sein. Aber allein, dass es so ein großes Thema ist und dass es nicht nur einfach etwas ganz Normales ist, wird schon zu einem großen Fokus, was ich dann durchziehen kann ins Erwachsenenalter. Und ja, da erlebe ich ganz individuelle Geschichten. Manchmal bleibt mir auch einfach die Stimme weg, weil ich denke, wow, das, was du erlebt hast, das hat einen Grund, warum du dann heute die Essanfälle hast. Also, dass man wirklich hinschauen darf und dass nicht alles so hingenommen werden muss, wie man damals mit Gewicht und Körper erzogen wurde. Also in beide Richtungen kann das gehen, aber allein, dass es Thema ist prägend. Genau.
Auf jeden Fall. Und wie du sagst, die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass es auch so Familienthemen gibt. Ne? Und
Ja.
wenn die Oma vielleicht schon ein Thema hatte mit ihrem Körper, dann hat die
Ja.
Mutter es vielleicht auch. Ich habe zum Beispiel neulich mal mit einer Mutter gesprochen, die hat eine Tochter so am Übergang zwischen Kindheit und Teenageralter. Und die dann erzählt hat, dass sie sich Sorgen macht, dass ihre Tochter zunimmt, dass sie vielleicht dann Schwierigkeiten in der Schule hat, dass sie vielleicht gemobbt wird und hat eigentlich ihr eigenes Thema auf dieses Kind übertragen. Und im Gespräch stellte sich dann heraus, dass das Kind selber aber gar kein Thema damit geäußert hat und die Mutter schon angefangen hatte, dieses Thema auf ihr Kind zu übertragen quasi, ne? Aus
Ja.
Liebe natürlich eigentlich. Es war ja gut gemeint, aber gut
Ja.
gemeint ist halt nicht immer gut gemacht, ne? Und so ist es natürlich auch bei diesem Essensthema und voll der spannende Punkt auch mit den Großeltern, dass das damit reinspielt. Das ist klar. Also das gesamte soziale Umfeld prägt ja auch, das sage ich ja auch immer, ne? Also die Eltern natürlich, die Großeltern, wenn die ein Teil sind. Der Vergleich mit Geschwistern, das hast du ja auch so ein bisschen mit reingebracht,
Ja.
natürlich, ne? So,
Ja.
wenn die Schwester vielleicht total schlank ist und dafür vielleicht auch immer ständig Komplimente bekommt, ne, kann das natürlich auch sein, dass es was macht. Und was ich aber jetzt auch so erlebe, ich bin mal gespannt, ob es bei dir ähnlich ist, dass es auch gar nicht so sehr nur diese direkte Prägung ist, die jetzt auf das Körperthema eingeht oder wo es ums Essen geht, sondern auch so indirekte Themen. Ich nenne mal ein Beispiel, was ich da gerade im Kopf habe, ne? Wenn zum Beispiel ein Kind, ich kenne solche Geschichten, ein Kind in der Schule irgendwie zwei, drei Freundinnen hat und die sind eine Clique und die machen viel zusammen und sind eine gute Runde und plötzlich wird eine Person ausgeschlossen, ist nicht mehr Teil der Gruppe, plötzlich wird sie vielleicht ignoriert oder so. Solche Geschichten höre ich ganz, ganz, ganz oft. Und dann fängt dieses ausgeschlossene Kind oder dieser ausgeschlossene Teenager an, sich die Frage zu stellen, und das ist, so läuft es eigentlich immer meiner Erfahrung nach nicht, was haben die anderen für ein Thema, ne? Sondern was ist mit mir falsch? Also wo ist jetzt bei mir das Problem? Warum wollen die jetzt nicht mehr mit mir befreundet sein? Was habe ich falsch gemacht oder was stimmt mit mir nicht? Und da geht es ganz schnell, meiner Erfahrung nach, in die Selbstabwertung zu sagen, okay, dann bin ich wahrscheinlich nicht cool genug. Bin ich nicht hübsch genug? Bin ich nicht schlank genug? Sind meine Klamotten nicht cool genug? Bin ich nicht interessant genug, lustig? Was weiß ich, ne? Also es geht schnell in diese Schiene rein. Mit mir stimmt was nicht. Und das kann sich natürlich dann auch ganz schnell eben in dieses Körperthema mit reinprägen, ne? Dass man dann für sich, das war bei mir zum Beispiel auch früher, dass ich immer automatisch dachte, die anderen Kinder wollen nicht mit mir befreundet sein, weil ich bin groß und kräftig, war halt als Kind schon so ein, ne? Als Teenager auch schon so ein Wonneproppen, so. Und das war für mich immer das Argument, obwohl es niemand gesagt hat. Ne? Also ist ja auch ganz wichtig, was denkt sich so ein Kind oder so ein Teenager? Und das brennt sich ja dann ein, auch wenn es niemand vielleicht so gemeint hat. Erlebst du es ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte da ganz kurz noch was einhaken, was mir gerade noch ganz wichtig ist. Du hattest es kurz angesprochen, dass manchmal Eltern auf Kinder etwas übertragen und dass ich heute sozusagen die Kinder betreue. Aber gleichzeitig habe ich auch Frauen im Coaching. Ich gehe gleich auf das andere Thema ein. Und es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass auch heute Frauen zu mir kommen, die sagen, ich habe Angst, das weiter an meine Kinder zu geben. Und dass man da den Durchbruch machen kann. Man kann vielleicht nicht mehr verändern, wie man selbst aufgewachsen ist, wie man selbst erzogen wurde. Aber es gibt die Möglichkeit, also wirklich 80% der Frauen, die bei mir sind, haben Kinder, haben kleine Kinder unter 10 Jahren. Und da kann man wirklich noch den Durchbruch machen, aus diesen Generationen rauszukommen. Und dass man das nicht weitergeben muss, nur weil man selbst diese Angst hat, weil das passiert ganz schnell, ganz automatisch. Die Kinder beobachten einen manchmal mehr, als man denkt. Und dass ich da einfach auch noch Hoffnung machen möchte, dass selbst wenn man so als Kind erzogen wurde, da Prägung hatte, kann man noch den Durchbruch da machen, eben wenn man selbst das Thema auflöst. Das war mir noch ganz wichtig einzuschieben. Das ist mir gerade aufgekommen. Das ist echt so ein Herzensding für mich, weil man das wirklich, ja, die Möglichkeit hat, das zu durchbrechen.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Und das ist ja auch für viele Eltern eben eine Motivation zu sagen, so, ich will meine Themen lösen, um sie eben nicht an meine Kinder
Genau.
weiterzugeben. Aber jetzt, the stage is
Genau.
yours.
Genau, und zwar auch das Thema ausgeschlossen werden. Ja, also viele Frauen, die bei mir sind, haben Mobbing erlebt in verschiedenen Graden. Also allein Mobbing, dass man eben ausgeschlossen wird, dass man vielleicht sogar Kommentare zu seinem Körper bekommt. In der Pubertät hat man verschiedene Entwicklungsstufen. Da kann es sein, dass jemand mal kräftiger ist oder jemand anderes noch nicht so schnell in sich entwickelt. Also das ist eben ganz klar ein Thema, wo man schnell in die Selbstverurteilung oder Selbstabwertung rutschen kann. Dass man eben denkt, okay, was habe ich denn falsch gemacht? Dabei gibt es auch einfach freche Kinder, die gar nichts dann mit dir zu tun haben. Also die gar nichts, diese Ausgrenzung hat nichts mit dir zu tun, aber man rutscht da eben sehr schnell rein, was dann auch so innerliche Stimmen oder innere Stimmen noch ja entwickeln kann, was bis heute noch da ist. Ich habe das zum Beispiel auch selbst bei Trennungskindern kann es auch sein, dass man da denkt, die Eltern haben sich getrennt wegen mir, weil ich etwas nicht richtig gemacht habe. Und da ganz abseits vom Thema Essen ab, und da reden wir wieder über verschiedene Schutzstrategien, aber es ist wirklich so, dass man dann durch diese Selbstabwertung zum Beispiel auch dann ins emotionale Essen rutschen kann, weil man denkt, irgendwas hat man selbst falsch gemacht, deswegen haben sich die Eltern getrennt, deswegen wurde ich in der Schule ausgegrenzt und deswegen bin ich es nicht wert, geliebt zu werden, deswegen bin ich es nicht wert, meine Bedürfnisse zu äußern, weil ich ja ausgegrenzt werden kann. Also dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, haben 100% meiner Teilnehmerinnen im Coaching oder generell Frauen, mit denen ich spreche. Ich bin nicht gut genug, ich mache nicht gut genug meine Sachen. All das ist wirklich sehr präsent durch verschiedene Prägungen, zum Beispiel das ausgegrenzt werden, ja.
Ja,
Finde ich auf jeden
ja.
Fall.
Ich glaube, das ist auch total vielschichtig und ich hoffe, dass in unserem Gespräch jetzt auch so deutlich wird, dass man es eben nicht runterbrechen kann. Also das Thema emotionales Essen, was wir jetzt heute so im Fokus haben, oder auch Essanfälle, ist jetzt ein Beispielthema. Aber letztendlich ist es bei allen Problemthemen im Erwachsenenleben, ich nenne es jetzt mal so, in Anführungsstrichen, ja immer so, dass es einen Zusammenhang mit der eigenen Geschichte gibt. So erlebe ich das, ne? Und dass es eigentlich nie die Lösung ist. Es ist ähnlich wie bei körperlichen Sachen, ne? Wenn du ein Symptom hast, dann natürlich kannst du das Symptom bekämpfen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es sich irgendwie anders wieder Bahn bricht oder dass es wieder zurückkommt, weil es geht ja darum, die Ursache zu finden, um es nachhaltig aufzulösen, so. Und gerade bei diesem Essensthema ist es, glaube ich, umso wichtiger. Und das sehe ich eben auch. Ich habe wirklich auch einige Klienten bei mir im Thema, wo das ein Thema auch ist, nicht unbedingt das Hauptthema, ne? Weil das ja ist halt einfach nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit, aber wo es auch ein Thema ist und wo, wenn wir da reingehen, eigentlich immer ganz schnell klar wird, so, dass das immer in Situationen passiert. Also jetzt, ich spreche jetzt über die Gegenwart, ne, wirklich auch dieses nach dem Essen greifen, zu viel zu essen, Dinge zu essen, die eigentlich ungesund sind, die man gar nicht essen möchte, wenn Überforderung im Spiel ist, wenn alles zu viel ist, wenn die Selbstzweifel kicken, wenn Unsicherheit da sind. Also ganz viele Auslöser, unangenehme Gefühle und die Strategie, die erste Strategie eben ganz häufig ist, nach dem Essen zu greifen, was aber ja so eine Kettenreaktion dann auch wieder auslöst. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo dann gegessen wird, ist kurz ein gutes Gefühl, klar, ist meistens ja irgendwie ein Glücksgefühl in dem Moment. Und dann wird es ja danach aber ja immer noch schlimmer, brauche ich ja nicht erklären. Ne? Dann kommen die Schuldgefühle, dann kommt die Scham, so, boah, scheiße, warum habe ich jetzt die ganze Tafel Schokolade gegessen? Jetzt fühle ich mich schlecht. Jetzt muss ich das morgen wieder ausgleichen, indem ich extra viel Sport mache und extra wenig esse. Kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, absolut. Und mir ist gerade so die Metapher aufgekommen. Ich arbeite grundsätzlich gerne mit Metaphern, weil wir einfach so verkopft sind, auch beim emotionalen Essen. Und dass es eben damit zu tun hat, du sagst, es gibt verschiedene Auslöser, auch bei deiner Arbeit, auch bei meiner Arbeit. Es gibt eben einen vielschichtigen Hintergrund hinter dem emotionalen Essen. Aber letztendlich ist es immer wie so eine große Welle, die kommt, die uns entweder ja mitreißt, sodass wir zum Essen greifen. Also, dass wir wirklich überrannt werden von so Gefühlen, die wir einfach gerade nicht tragen können. Und deswegen ist dann das emotionale Essen unser Schutz, dass wir das gerade nicht spüren müssen. Wenn wir aber besonders ein instabiles Fundament haben und wenn wir aber jetzt wirklich stabiler werden und unser Fundament, das heißt unsere Selbstliebe, unsere Selbstwertschätzung stärken, dann können diese Gefühle kommen und wir können standhalten und sagen, okay, das kommt, es geht aber auch wieder vorbei, ich kann das tragen. Und da kommt eben dann diese Ursachenforschung, das Auflösen, das Verstehen zum Tragen, dass man wirklich so ein Fundament, das man in sich sicher ist, ja aufbaut, dass diese Situationen, die eben verschiedene Auslöser sein können, getragen werden können, dass man sich nicht mitreißen lässt mit dieser Welle, die plötzlich kommt. Und deswegen findet das auch häufig am Abend statt, emotionales Essen, weil dann so diese ganze Welle des Tages, die man die ganze Zeit versucht hat wegzudrücken, mit ganzer Kraft, plötzlich kommt, man es nicht tragen kann, einfach nur müde ist und dann zum Essen greift, um diesen Stress zu kompensieren, der dann innerlich da ist. Genau, und deswegen, ja, verstehe ich auf jeden Fall diesen Ansatz, den du auch gerade gesagt hast. Es ist eben eine Möglichkeit, ein vielschichtiger Hintergrund des Ganzen. Und man darf immer schauen, wie kann ich daran gehen für mich, was sind meine Auslöser und was bräuchte ich eigentlich? Also, weil eben das emotionale Essen nicht im Essen, also das Problem liegt eben nicht im Essen, sondern es ist eben eine Möglichkeit, damit umzugehen, richtig?
Das ist, also ich bin voll auf deiner Wellenlänge. Ich stelle mir jetzt vor, wie jemand zuhört, der da voll drin steckt und vielleicht auch mit niemandem drüber spricht, weil die Scham so groß ist, ne? Wo jeden Abend irgendwie die Tüte Chips geleert wird und ja, da das sich anfühlt wie auch der ultimative Kontrollverlust. Und ich stelle mir vor, wie diese Person jetzt zuhört und denkt so, ja toll, ich höre denen jetzt zu, ich verstehe auch, was sie meinen, aber was mache ich jetzt damit? Und ja, wir beide wissen, es ist nicht der schnelle Fix und es braucht wahrscheinlich auch eine intensivere Arbeit und vielleicht auch Unterstützung von jemandem, der den Raum hält, der den Prozess begleitet. Okay, aber vielleicht fällt dir so ein Beispiel ein oder vielleicht hast du auch so ein paar Beispiele von leicht umsetzbaren Strategien, die erstmal eine Besserung verschaffen, die wirklich handfest sind, wo man sagt so, okay, das könnte ich zum Beispiel morgen mal ausprobieren. Vielleicht
Ja.
hast du auch Beispiele von Kunden, wo einfach kleine Veränderungen schon mal so eine erste Besserung gebracht haben, bewirkt haben.
Also ich werde häufig so nach SOS-Tipps gefragt, auch bei Instagram. Ich bin da ja aktiv und es fällt mir immer total schwer, weil es für mich so ein großes Herzensthema ist. Also ich werde gleich ein paar Tipps sagen, möchte aber eine kurze Einleitung dessen machen. Ich habe bei mir im Programm, ich habe einen Videokurs auch erstellt und da gibt es, bevor ich diese Tipps nenne, auch extra ein Video. Es sind keine SOS-Tipps, weil erstmal wirklich verstanden werden muss. Also häufig liest man zum Beispiel, das habe ich auch selbst ausprobiert, dass man, wenn man Stress hat und Lust hat, was zu essen, sich einen Tee macht oder dass man dann einen Kaugummi kaut. Aber letztendlich ist es wieder das Wegdrücken von Bedürfnissen, was wieder das gleiche Muster ist, was ja dann auch das emotionale Essen auslöst. Deswegen muss man ganz vorsichtig sein. Und das Wichtigste ist erstmal, mein Tipp ist das Verständnis, so zu erkennen, dass das emotionale Essen eine Stärke ist. Deswegen, das ist jetzt gerade kein Tipp, den du umsetzen kannst, sondern erstmal ein Tipp, dem du zuhören kannst. Weil das emotionale Essen kann eine Stärke sein, weil es dir zeigt, wie eine Alarmleuchte, da ist etwas, was angeschaut werden möchte. Das ist etwas, was auch manchmal noch bei mir kommt, wenn ich zum Beispiel, ich bin da jetzt schon lange raus und begleite ja auch Frauen, aber wenn ich wirklich vollkommen überladen bin, wenn ich mir 150% seit 10 Tagen mache, also wenn ich seit 10 Tagen 150% gebe, bin ich einfach leer mit meinen Energien und dann kommt manchmal das emotionale Essen und dann sagt es mir, okay, Jule, ich muss mal wirklich in den Gang runterschalten. Und deswegen ist das Wichtigste erstmal zu verstehen, dass das emotionale Essen keine Schwäche ist, sondern wirklich eine Stärke, dass du lernst, dich wieder besser kennenzulernen. Also, dass man so Wut und Ablehnung und Selbstverurteilung mit Neugier ersetzt. Also was steckt dahinter? Okay, der Essanfall hat stattgefunden. Mega breites Feld, um zu erkennen, warum hat er stattgefunden und nicht zu sagen, Mensch, das hätte ich besser machen müssen. Ich weiß doch, dass es mir nicht gut tut. Diese Selbstverurteilung lässt dich nur im Kreis drehen und bringt dich einfach zu keinem Punkt. Stattdessen wirklich mit so einer Haltung rangehen. Was hat jetzt dieser Essanfall mir zu sagen? Woher kommt der? Findet der vielleicht immer zu einem bestimmten Zeitpunkt statt? Also zu analysieren. Und das ist jetzt kein SOS-Tipp, weil es einfach schwierig ist, bei diesem Thema einen SOS-Tipp, einen ganz schnellen Tipp zur Seite zu nehmen, sondern es ist wirklich so, dass du mit so einer Haltung an das Ganze rangehen darfst. Und da kann es zum Beispiel helfen, dass du sowas mal aufschreibst und Muster erkennst. Und dann, wenn du da erkennst, woher das kommt, dass du halt von der Oberfläche an die Tiefe gehst, dass du dann vielleicht auch die Hilfe nehmen kannst. Und ein Tipp, den viele Frauen dann umsetzen, wenn sie wirklich in dieser Haltung sind, dass das Ganze ein Symptom ist und nicht mehr die Ursache, dass man aus der Selbstverurteilung rausgegangen ist, kann es unglaublich helfen, durchzuatmen. Also ich habe dann wirklich so 30 Sekunden Tipps. Ich habe verschiedene Übungen auch in meinem Coaching, weil mein Motto ja auch ist, mit 10 Minuten täglich raus aus den Essanfällen, das ist wirklich möglich, dass man einfach mal zwischendurch durchatmet, also sich verschiedene Atemübungen anguckt. Und das ist aber nicht möglich, dass du das umsetzt, wenn du schon kurz vorm Essanfall bist, sondern das darf über den Tag passieren. Also, dass du immer mal wieder durchatmest und schaust, wie geht's mir gerade, was brauche ich? Also, simple Sachen, die aber durch eine Kontinuität und die richtige Reihenfolge an Verständnis, an Tipps, an Umsetzung, an Zusammenarbeit, an den Themen, die aus der Kindheit dann auch hochkommen. Wenn man das eben alles in der richtigen Reihenfolge macht, dann helfen irgendwann kurze Atemübungen, um den Druck zu lösen und keinen Essanfall mehr zu haben. Aber es ist mir eben da auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass du jetzt nicht morgen versuchst, eine Atemübung zu machen, während du die Schokolade neben dir liegen hast. Dann ist es schon zu spät, dann darfst du essen und das ist in Ordnung. Nächstes Mal schaust du einfach, wie du anders damit umgehst. Und deswegen, ich möchte unbedingt jetzt gerade auch hier diesen Podcast nutzen, um einfach zu sagen, jede schafft das. Also jede schafft es mit dem richtigen Weg. Es kann sein, dass du bislang irgendwie Wege ausprobiert hast, die nicht geklappt haben. Aber es liegt nicht an dir und das glauben wir auch häufig. Es liegt nicht an dir, sondern es war einfach nicht der richtige Weg für dich. Und dass Diäten, Disziplin, Pläne, Sport, irgendwie Trainingscoaches, dir nicht helfen können, weil es eben nicht der Weg ist für dein emotionales Essen, weil da musst du echt an die Emotionen rangehen. Weil wirklich auch 95% der Frauen, die bei mir sind, wissen alles perfekt über Ernährung und das macht sie einfach nur noch wütender auf sich selbst, dass sie das dann im Essanfall nicht umsetzen kann. Genau. Das ist so das, was ich mitgeben möchte als in Anführungszeichen SOS-Tipp. Erstmal das Denken verändern, weil das hat alles den Ursprung in den Gedanken, wie man mit sich selbst umgeht, ob man sich selbst wertschätzt, ob man sich selbst zuhören möchte oder ob man sich selbst ablehnt. Genau.
Super wichtiger Punkt und unterschreibe ich auch total. Ich finde es total super, dass du da nicht den Schein vermitteln möchtest, dass es eben eine schnelle Lösung gibt, weil ich das aus schmerzhafter, jahrelanger Erfahrung eben auch selber weiß, dass es manchmal dann noch schlimmer ist. Ne? Ich weiß, ich hatte irgendwann auch mal so einen Kurs gemacht zum Thema intuitives Essen und da gab es dann auch so SOS und was machst du, wenn du kurz vor einem Essanfall stehst? Unter uns gesagt, am Arsch. Das funktioniert dann nicht in dem Moment. Ne?
Richtig.
Und ich kann das total unterschreiben, sowohl aus meiner eigenen Erfahrung als auch, was ich in der Arbeit mit meinen Klienten täglich sehe, dass es eigentlich darum geht, ja, eine ganz andere Achtsamkeit für sich selbst zu entwickeln, für die eigenen Bedürfnisse und auch Grenzen. Und nicht erst am Abend zu spüren, oh Mist, das war wieder alles zu viel, der Tag war eigentlich viel zu lang und völlig überladen, sondern eine kontinuierliche Achtsamkeit dafür zu entwickeln, okay, wo stehe ich gerade mit meinem Energielevel? Ne? Immer wieder in sich reinzuspüren, was du ja auch so schön gesagt hast, was natürlich über eine bewusste Atmung passieren kann. Oder einfach einen Moment mal in der Zeit sagen, wie geht es mir gerade? Ne? Bin ich vielleicht eigentlich müde? Brauche ich gerade mal eine Pause? Was ist da gerade los? Was ist eigentlich gerade mein Bedürfnis, dass sich das nicht so aufstaut, weil letztendlich ist es ja eine Entladung. Ne? Das heißt, es ist eine Kompensation von etwas, was ja vorher schon schiefgelaufen ist. Und wenn das jeden Tag passiert, läuft auch jeden Tag was schief, ne? Dass wir über unsere Grenzen gehen und unsere Bedürfnisse nicht wahrnehmen, nicht merken, wenn wir müde sind, wenn wir eine Pause brauchen, wenn uns eigentlich alles zu viel ist und wir in den 12. Termin rennen, obwohl wir eigentlich mal einen Mittagsschlaf bräuchten. So. Deswegen bin ich da total bei dir. Und auch was diesen Ansatz angeht, und da würde ich gleich gerne einmal kurz erzählen, wie ich das anfangs gemacht habe, dass wenn es passiert, auch das irgendwie zu umarmen. Und mir hat es total geholfen in der ersten Phase, wo ich so wirklich intensiv auch die kleine Lilly, ne, also mein inneres Kind, die Lilly, die nenne ich Lilly, ist mein Spitzname, wirklich auch mitzunehmen. Und wenn ich gemerkt habe, es rollt jetzt ein Essanfall an, habe ich die Kleine auch bewusst übernehmen lassen. Also manchmal habe ich wirklich wie ein Kind dann auf dem Sofa gesagt, ich will jetzt immer Pommes essen. Das klingt jetzt vielleicht total albern, aber das war für mich so befreiend, sozusagen die Kleine zu lassen, die sich jetzt einfach nicht besser zu helfen weiß, als eben was auch immer zu essen, mit dem Wissen, das wird sich körperlich wahrscheinlich nicht gut anfühlen. Aber ich habe wirklich dann bewusst das zugelassen und währenddessen auch als Erwachsene quasi dabei, also es ist ja eine innere Haltung, es ist ja etwas, was im Kopf stattfindet, ne? Als Erwachsene quasi dabei gesessen und sagt, es ist okay. Wir haben gerade keine bessere Strategie. Wir werden das lernen, aber für jetzt ist es okay. Und damit hat sich so viel, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, weil das ist der Moment, wo ja auch diese Entspannung stattfindet, auch wieder eine Selbstannahme, selbst in diesem Stress, weil es ist ja auch ein Stress, ne? Wenn man so auch gegen seine Werte handelt, wer will das denn? Wer will sich denn mit Essen vollstopfen? Keiner, es fühlt sich scheiße an, vor allen Dingen hinterher, ne? Aber trotzdem sich in den Moment rein zu entspannen, sagen so, dann ist das jetzt gerade so und das ist okay. Ja, also das dann auch anzunehmen, wie es gerade ist und damit vielleicht auch das Thema mal so ein bisschen weicher werden zu lassen irgendwie, ne?
Genau, also das mag ich auch gern gerade mit meinem Namen des Coachings widerspiegeln, du mit dir, weil du wirklich, manchmal mache ich so Umfragen, viele Frauen möchten abnehmen, wie hast du es denn bislang gemacht? Im vollkommenen Kampf, in Disziplin, in Scham, in Selbstabwertung, in Verzicht, alle negativen Worte, die mit ganz viel Kraftaufwand zu tun haben. Und dann kommen sie zu mir ins Coaching, wir gehen an einen ganz anderen Ansatz und die sagen mir, hey Jule, ich habe abgenommen und das fühlte sich irgendwie an, als wäre es von allein gegangen. Und noch heute fühlt es sich für mich komisch an, das so zu sagen, weil es sich wie eine Marketingstrategie anhört. Aber ihr könnt gerne mit meinen Coaches so sprechen, meinen Teilnehmerinnen. Es ist wirklich so, wenn man an den Ansatz richtig rangeht, kann es plötzlich frei sein und leicht und losgelöst. Und dann passiert der Essanfall eben. Aber es war einer der letzten, weil du jetzt lernst, damit umzugehen. Und dass es einfach mit ganz viel innerer Haltung zu tun hat. Ja. Und dann kann es
Ja.
leichten, dann kann es Freude machen, dann kann man sich besser wieder kennenlernen, was man eigentlich braucht, was einen ausmacht. Also das ist wirklich ja ein ganz interessanter Weg, weshalb da einfach so viel auch ja inne liegt, noch was es zu entdecken gibt über sich selbst, um sich gut um sich zu kümmern. Und das hat eben viel mit der Kleinen dann zu tun aus der Kindheit, wie damals mit ihr gesprochen wurde. Welche Stimmen heute noch aktiv sind, die eigentlich gar nicht unsere eigenen sind, sondern von anderen Menschen übernommen wurden. Da darf man Glaubenssatzarbeit machen. Also ja, es ist ein breites Feld, aber wenn man so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, dann kann es ganz leicht und voller Freude auch passieren. Und da darf einem
Ja.
auch Gänsehaut kommen, weil es wirklich einfach ganz berührend ist, diesen Weg zu gehen, richtig.
Ja, absolut. Und es geht dann eben, ich glaube, das haben wir jetzt auch wirklich mehr als genug hervorgehoben, es geht eben gar nicht ums Essen, ne, sondern es geht
Richtig.
eben wirklich darum zu verstehen, was passiert da eigentlich, erstmal in die Annahme zu gehen und sich da rein zu entspannen und das, ja, auch zu verstehen. Also, das ist was, was ich meinen Kunden zum Beispiel auch immer mitgebe. Auch zu verstehen, warum diese Strategie gerade noch da ist. Ne, also auch zu verstehen, warum hat die Kleine damals, ja, oder die Jugendliche damals das Essen zum Beispiel gebraucht? Oder warum hat sie wirklich versucht abzunehmen, weil sie dann vielleicht mehr Liebe von Oma und Opa kriegt? Ne? Also in so ein Mitgefühl auch zu kommen, zu sagen, so, boah, ich verstehe auch, warum diese Strategie schon so früh gegriffen hat, warum es manchmal vielleicht wirklich keinen besseren Weg gab, weil Kinder und Jugendliche können sich nicht vernünftig emotional regulieren, vor allem wenn sie es nicht lernen. Und die meisten Eltern haben es ja auch nicht gelernt von ihren Eltern. Ne? Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, dass die Sachen ja auch so weitergegeben werden. Und ich erlebe ganz oft auch, vielleicht können wir da auch noch mal kurz drauf eingehen, dass Emotionsregulation echt auch etwas ist, was gefühlt nicht zum Allgemeinwissen dazu gehört. Also die wenigsten Menschen können das, weil sie es selber nicht gelernt haben. Beobachtest du das auch so?
Ja, doch. Also auf jeden Fall, vor allem eben durch, also viele Frauen, die bei mir sind, sind eben sehr sensibel und auch ich bin sehr sensibel und nehme dann auch Emotionen von anderen wahr und versuche das irgendwie immer runterzudrücken und dann auch runter zu essen. Also damals war das eben. Und dass man einfach nicht gelernt hat, dass Weinen okay ist, dass lautes Lachen okay ist. Also auch das, ich lebe ja jetzt in Italien. Seit 4 Jahren, vor 4 Jahren bin ich ausgewandert, habe natürlich meine Kindheit, meine Jugend in Deutschland verbracht. Und wenn man allein Restaurantbesuche erlebt, also es sind Kleinigkeiten, dann geht es natürlich noch viel tiefer, aber auf jeden Fall diese Kleinigkeiten, Restaurantbesuche in Italien, da wird laut gelacht, da wird laut gegrölt, man hat einfach Freude am Leben, man auch diese positiven Gefühle dürfen ausgedrückt werden. Und auch da ist es manchmal noch, gerade so in Deutschland, so ein bisschen, man hält sich zurück. Emotionen rauszutragen, gleichzeitig aber auch Emotionsregulation, das, was du ja auch angesprochen hast, geht es auch um negative Sachen, um Wut, Dinge anzusprechen, wenn einen etwas stört. Gerade wir Mädchen, wir braven Mädchen. Ich war auf einem Mädchengymnasium, da mussten wir auch immer gut angepasst sein und bloß nicht auffallen. Und das war eben etwas, wo man sich nicht äußern darf, weil das eben ja Regulation der eigenen oder Ausdruck der eigenen Gefühle nicht so erwünscht war, weil es eben auch anecken kann. Aber nee, das ist nicht erwünscht, weil es einfach gut funktioniert, wenn alle still sind und alles in sich rein drücken, rein essen. Deswegen ja, also auch das erlebe ich und wir dürfen auch da ja Glaubenssätze, ein häufiger Glaubenssatz, den ich auch erarbeite mit Frauen bei mir ist, ich darf oder wenn ich sage, dass es mir nicht gut geht, dann falle ich anderen zur Last. Und dass man sowas mal auch erarbeitet, wenn ich jemanden anderen sage, dass es mir nicht gut geht, dass ich gerade irgendwie wütend bin oder dass ich traurig bin, dann kann es sogar hilfreich sein für die andere Person, weil man authentisch und klar ist, was einem gerade gut tut oder was man bräuchte. Und auch da, also das ist ein breites Feld, da fange ich jetzt auch wieder an, viel zu sprechen, weil ich einfach so intuit bin, dass es so viel Potenzial in sich trägt. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, ja, Emotionsregulation ist etwas, was nicht gut beigebracht, nicht gut gelernt wird und was wir jetzt heute als Erwachsene lernen dürfen. Genau.
Total. Und gerade dann auch wieder, also meine Frau ist spezialisiert auf die Arbeit mit Eltern,
Okay.
ne, die von ihren Kindern wiederum auch getriggert werden. Und da ist das zum Beispiel ja auch ein Riesenthema, dass wenn du selbst nicht weißt, wie gehe ich mit meiner Wut um, wie gehe ich mit meiner Traurigkeit um und das einfach instinktiv, weil du es so gelernt hast, immer runterdrückst, immer unter dem Deckel hältst, dann ist das ja auch überhaupt nicht möglich, mit deinem Kind umzugehen, was gerade einen Wutanfall. Wenn du mit deiner eigenen Wut nicht kannst, wie sollst du dann mit deinem Kind umgehen, was gerade wütend ist oder
Ja.
ganz laut weinen, ne? Und aus Reflex, weil du es selber so gelernt hast, sagst du vielleicht auch, du musst nicht weinen, du brauchst ja gar nicht traurig sein, ne? Schnell das Gefühl wegmachen, ne?
Ja.
Alles gut gemeint, aber wo ich einfach so einen Riesenbedarf sehe, dass wir als Gesellschaft wirklich auch wieder lernen, mit unseren Gefühlen zu sein und da mal reinzugehen, mal einen Moment zu atmen und sagen so, boah, ich bin gerade echt sauer, okay, ich tapp jetzt hier gerade, ne? Weil das mache ich zum Beispiel immer. Puh, ich bin gerade echt sauer, krass. Ich halte das jetzt mal kurz aus, dass ich gerade einfach total sauer bin.
Ja.
Weiter nichts, 2, 3 Minuten, ich bin sauer. Und dann löst sich schon was alleine, ne? Anstatt dass man das so runterdrückt. Ist aber auch ein Thema, könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal eine Stunde drüber reden. Aber wo ich glaube, dass das auch ein ganz riesiger Punkt ist, gerade wenn es ums Essen geht, dass sich das dann da halt Bahn bricht, weil es eben keinen anderen Weg findet, sondern in so einer Box eingesperrt ist und da irgendwie nicht rauskommt und das Essen wie so ein Ventil dann auch manchmal ist, ne?
Ja, ich rede auch häufig von einem Luftballon, der eben irgendwann platzt oder durch ein Ventil Luft rausgelassen wird. Aber dass man eigentlich, also ja, dieses Ventil steuern könnte, indem man immer wieder mal Pausen macht, Check-in macht, damit der Luftballon nicht platzt und man dann den Essanfall hat. Also da eben genau eine Box, ein Luftballon, wo einfach das Gefühl drin ist, wo man unbedingt rangehen darf und das rauslassen darf, erleben darf. Aber tatsächlich, das erlebe ich auch bei mir im Coaching mit den Frauen, die eben unter emotionalem Essen leiden, dass sie manchmal gar nicht wissen, was sie überhaupt spüren. Also da arbeiten wir erstmal daran, was gibt es für Gefühle? Wie fühlen sich die an? Wo fühlst du die vielleicht im Körper? Also es ist immer nur dieses, mir geht's gut, mir geht's schlecht, aber nicht tiefer gehend. Und dass man dann auch erstmal lernen muss, was ist da eigentlich noch dahinter? Ist es gerade Traurigkeit? Ist es Wut? Ist es Wut? Oder ist es vielleicht auch irgendwie Überforderung? Also, dass man erstmal lernen muss, was gibt es überhaupt für Gefühle? Also, es klingt jetzt vielleicht sehr banal für Frauen auch gerade, die das vielleicht sogar sehr, sehr gut benennen können. Aber wenn du da gerade Probleme mit hast, möchte ich dir einfach sagen, dass es vollkommen normal ist, weil man so lange gelernt hat, das zu unterdrücken. Und dass man da auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen kann und erstmal schauen kann, was erlebe ich gerade? Wie fühlt sich das an? Und manchmal mache ich das dann auch über den Körper, dass man merkt, der Brustkorb fühlt sich eng an oder die Stimme bebt oder irgendwie die Hände sind angespannt. Also das ist erstmal über den Körper, dass man da überhaupt dann vielleicht auch den Zugang zu seinen Emotionen im Inneren finden kann. Ja, das ist eben auch nochmal wirklich dieses Thema Emotionen regulieren, Emotionen spüren erstmal und die dann ja, erleben können in einem stabilen Fundament, wenn dann so eine Welle kommt und einfach aushalten, 2, 3 Minuten. Tapping ist mega gut, auf jeden Fall gefällt mir auch sehr gut in der Emotionsregulation. Ich mag auch gern tanzen, das gebe ich auch immer auf Instagram mit, das Tanzen zu der Musik, der gerade meiner Stimmung entspricht. Sei es wild tanzen zu Rock'n'Roll oder Hard Rock oder aber auch zu einem traurigen Lied, sich selbst umarmen, ganz ruhig. Einfach darüber auch Emotionsregulation zu machen, hilft total. Dauert 2, 3 Minuten und man hat es dann erstmal gemacht und das kann auch super helfen. Genau.
Absolut, absolut. Und ich meine, Emotionen sind eigentlich Energie, ne? Und jedes Mal, wenn wir diese Energie stauen, weil wir sagen, nee, ich will das jetzt nicht fühlen, ich habe dafür jetzt keine Zeit, ich habe dafür jetzt keine Energie, drücken wir diese Energie halt weg, ne? Und alles, was es irgendwie in Bewegung bringt, da kann ja auch Sport helfen, wenn es jetzt nicht eine Schutzstrategie ist, ne? Das ist ja immer so eine Gratwanderung. Aber genau wie du sagst, ne, tanzen, Musik hören, den Körper mit einbeziehen, spüren, was, ne, wo merke ich was gerade und ich kann das 100% auch unterschreiben, dass ich auch ganz häufig erlebe, gerade bei Frauen, dass der Zugang auch erstmal zum Spüren, was ist da eigentlich an Bedürfnissen, an Gefühlen in mir oft versperrt ist und dann auch dieses Benennen, ne? Weil auch da, wenn es dir keiner beibringt und du bei deiner Mutter, bei deinem Vater dein Leben lang beobachtet hast, die reden nicht über Gefühle, die schweigen sich höchstens beim Abendessen an, da wird alles unter den Teppich gekehrt, immer gute Miene zum bösen Spiel, ja, wo sollst du es denn dann gelernt haben, ne?
Ja, genau.
Ja. Mega, mega spannend. Liebe Jule, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe 2 Fragen an dich. Wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, okay, was können denn jetzt für mich nächste Schritte sein? Wo kann ich jetzt ansetzen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich noch nicht begleiten lassen, ich möchte erstmal für mich selber probieren. Ich frage auch gleich, was du speziell anbietest, aber was könnten so erste Schritte sein?
Also, die man gehen kann, damit es einem besser geht, meinst du?
Ja, damit man vielleicht auch dieses Essensthema so ein bisschen lockern kann. Ich glaube, wir haben da jetzt auch schon viel mitgegeben, aber vielleicht noch mal so konzentriert.
Also konzentriert Haltung verändern. Schritt 1, ohne groß eine Übung zu machen, einfach mal eine Woche lang konstant an den eigenen Gedanken feilen, wie man zu den Essanfällen, zu seinem eigenen Körper, zu sich selbst steht. Haltung verändern und dann jeden Essanfall als Einladung für die Analyse sehen. Das ist das, was ich mitgeben kann, vollkommen authentisch und wo ich vollkommen hinterstehe, was man machen kann. Es ist natürlich auch Atmungen können helfen, aber erst wenn die Vorarbeit wirklich geleistet ist. Deswegen da immer gern vorsichtig sein, nicht, dass man dann wieder reinrutscht. Nee, das hilft mir nicht. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man da vor allem erstmal an der eigenen Haltung arbeitet. Und das kann schon ganz viel helfen. Das versuche ich auch auf meinem Instagram-Profil zu teilen. Und da bekomme ich auch Nachrichten, dass wirklich diese Haltungsänderung schon ganz viel bringen kann. Und dann kann man sich auch informieren. Es gibt ganz viele Übungen an sich, die sind aber erst wirklich wirksam, wenn man die Haltung, die Gedanken verändert. Richtig, genau. Und das wäre meine Antwort dazu.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch greifbar. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, Jule, das spricht mich irgendwie total an, vielleicht möchte ich mit der zusammenarbeiten, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Du hast schon dein Programm kurz angesprochen, vielleicht magst du ein bisschen mehr dazu noch sagen.
Genau, also ich biete ein intensives Allround-Paket an einem Coaching. Das geht über 4 Monate. Ich bin da ganz intensiv mit bei, aber auch ich habe Expertinnen im Team, die über Hormone sprechen, die über Stress sprechen. Es gibt Gruppencalls, es gibt einen intensiven WhatsApp-Support, es gibt eben ganz, ganz viel, was man da an Modulen hat. Was mir aber am wichtigsten ist, was überhaupt der erste Schritt wäre, ist eine kostenfreie Erstanalyse zu gehen, weil ich lasse auch nicht jeden in mein Coaching. Für mich ist es einfach das Herzensprojekt. Wenn ich jemanden reinlasse, dann möchte ich, dass sie zufrieden geht. Das ist einfach voll mein Anspruch. Deswegen möchte ich die Person erst kennenlernen. Wenn dich das jetzt anspricht, dann melde dich super gern kostenfrei und unverbindlich für ein 20-minütiges Erstgespräch. Das kann man über mein Profil buchen oder auch über meine Website, julebrack.com. Es ist aber einfach für mich super wichtig, dir nochmal zu sagen, es ist für dich unverbindlich, weil es auch für mich unverbindlich sein soll. Ich möchte die Frauen kennenlernen, die in mein Coaching kommen möchten, weil ich am besten das ja erkennen kann, ob das passt. Also ich habe da auch eine Unterstützung, die Christiane hilft mir bei den Gesprächen, um das gut zu analysieren. Wir sind zu zweit und schauen, ob es passt. Also das ist mir auch super wichtig zu sagen, es ist jetzt kein Paket, was für jede Situation auch vor allem gerade passt. Hast du gerade die Möglichkeit, da dich drauf zu fokussieren? Und deswegen möchte ich eben erst ganz unverbindlich die Frauen kennenlernen, die sich dafür interessieren.
Kann
Genau,
ich
deswegen
total gut verstehen, ja.
beide Seiten unverbindlich und genau, da erhält man dann auch mal individuelle Infos. Richtig, genau.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, ich werde den Link zu deiner Website auch auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung beziehungsweise auch in die YouTube-Caption schreiben, sodass jede dich finden kann, die sich da gerade angezogen fühlt. Und ich finde das total wichtig auch, weil das in unserer Branche, ich sage jetzt einfach mal unsere Branche, in der Coaching-Branche leider nicht selbstverständlich ist, dass es auch immer freilassend ist und da leider ja auch an vielen Stellen mit manipulativen Tricks gearbeitet wird und so. Und deswegen finde ich das schön, dass du das sagst, weil es bei mir tatsächlich auch genauso ist. Es gibt den Wellenlängen-Check, ja, also wo beide die Wellenlänge checken und dann auch jeder ganz frei für sich überlegen kann, passt es für mich oder eben auch nicht. Weil ich auch so den Ansatz habe, so wenn ich jemanden reinzerren muss an den Haaren und überreden muss, mit mir zu arbeiten, der kann das nicht gut werden, sondern es soll ein beherztes inneres Ja ganz frei entschieden auch sein. Deswegen, ja, haben wir da, glaube ich, ganz ähnliche Werte, dass es eben offen und ehrlich und für beide einfach gut passen muss. Ja, voll schön.
Ja, schön. Schön, dass du es auch so machst. Ich finde das ganz wichtig, auch nochmal jetzt so zum Abschluss wahrscheinlich dann zu sagen, dass wirklich auch viele, also dass man einfach auf sein Bauchgefühl hören darf. Wenn man sich da informiert, ein Coaching zu machen, kann es das Leben verändern. Ich bekomme Rückmeldungen von Frauen, die vor 2 Jahren Coaching bei mir gemacht haben und sich ihr Leben einfach um 180 Grad gedreht haben. Das kann eine Mega-Investition sein. Man darf einfach auf sein Bauchgefühl hören, mit wem man da gerade spricht, ob man manipuliert wird, ob man irgendwie reingezogen wird. Man darf Nein sagen und gleichzeitig aber auch bei positivem Bauchgefühl sich auch trauen, für die Veränderung loszugehen. Aber genau, deswegen finde ich es super schön, dass du das genauso machst, dass wir die Wellenlänge checken von beiden Seiten und uns
Ja.
Zeit lassen bei der Entscheidung, aber dann auch bereit sind, wirklich Veränderungen zu machen. Und dann kann es einfach so, so gut werden. Das bringt mich wieder zum Strahlen, weil einfach wirklich Leben verändert werden können in ein paar Monaten. Und das ist so gut.
Das ist tatsächlich wahr. Ich glaube, wir arbeiten vom Konzept her unterschiedlich, aber ich glaube, im Kern ist es ganz ähnlich. Und ich glaube, es muss menscheln. Ne? Ich sage auch immer, hör auf dein Bauchgefühl, mit welchen Menschen du dich wohlfühlst. Schau nicht nur auf Zertifikate und auf Empfehlungen und lass den Kopf entscheiden, sondern spür, wo du dich sicher fühlst, dich auch zu öffnen, wo du das Gefühl hast, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Und das ist voll okay. Wenn du das nicht bist, wenn ich das nicht bin, dann ist es jemand anders. Aber es muss halt einfach matchen. Ne?
Ja,
Ja.
richtig, genau.
Liebe Jule, genau, wir kommen jetzt zum Abschluss. Gibt es was, was du jetzt so zum Ende hin den HörerInnen, ZuschauerInnen noch mitgeben möchtest?
Ich habe gerade so gedacht, ob ich nur einen Satz so sage, der einfach immer wieder mir ganz wichtig ist bei auch so kostenfreien Erstgesprächen. Und zwar, ja, du bist kein hoffnungsloser Fall. Du schaffst das, du trägst alles in dir, um da rauszukommen. Das ist das, was ich mitgeben möchte. Dieses Thema berührt mich Tag für Tag, und ich weiß, dass es jede schaffen kann mit dem richtigen Weg. Also egal wie viele Jahre du schon drin steckst, egal wie viele Sachen du ausprobiert hast, wenn du noch immer drin steckst, dann liegt es nicht an dir, sondern an dem Weg, den du gewählt hast. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Das ist der Satz, den ich mitgeben möchte und der Hoffnung verbreiten soll. Genau, richtig.
Voll schön. Ja, richtig schöner Schlusssatz. Kann ich auch so unterschreiben. Ich glaube, bei jedem Thema lohnt es sich, nicht aufzugeben. Es gibt immer einen Weg und manchmal muss man halt 27 Wege probieren und der 28. ist es dann, aber dass man die Hoffnung nicht aufgibt, ne? Egal, was gerade der Stress ist. Vielen
Richtig.
Dank für deinen wertvollen Input, für deine Energie hier im Podcast und ja, ich bin gespannt, ob ein paar Menschen zu dir finden. Wenn jemand Feedback geben möchte zu unserem Gespräch oder auch Fragen an Jule hat, kontaktiert sie oder mich gerne. Ich freue mich immer, im Austausch zu sein. Und ja, dann runde ich das Gespräch für heute ab und sage vielen herzlichen Dank, liebe Jule.
Ja, vielen Dank an dich. Danke für die Einladung.
Von Herzen gerne. Tschüss.
Tschüss.